Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, wie schon angekündigt, ab Vers 21. Hier geht es jetzt um Geist gegen Geist. Das erleben wir ja auch in der Welt, in unserer Stadt, in unserem Land und auch auf anderen Kontinenten. Es ist immer ein Zusammenprall des Werkes Gottes mit dem Werk dieser Welt. Geist gegen Geist. Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte zwei, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien. Er aber blieb noch eine Weile in der Provinz Asien. Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach, liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unserem Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden. Und zudem wird ihre göttliche Majestät untergehen, der doch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel. Sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen sie's die Jünger nicht zu. Auch einige der Obersten der Provinz Asien, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Dort schrien die einen dies, die anderen das, und die Versammlung war in Verwirrung, und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, den die Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrie alles wie aus einem Munde fast zwei Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er, ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind einen Anspruch an jemanden? So gibt es Gerichte und Statthalter. Da lasst sie sich untereinander verklagen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen. Eine typische Reaktion der Hölle gegen den Aufbruch des Geistes Gottes in Ephesus. Wir haben ja hier gelesen, als das geschehen war. Ja, was war denn geschehen? Zum einen war geschehen, dass sich 12 Männer bekehrten und wiedergeboren worden sind. Nicht nur bekehrten, es gibt ja viele bekehrte Leute, aber nicht viele, die wiedergeboren sind, die den Geist Gottes empfangen haben. Aber hier waren plötzlich 12, die den Geist Gottes empfangen hatten und dadurch auch Werkzeuge in Gottes Hand waren, das Evangelium klar weiterzusagen. Das Wort Gottes nahm zu, so dass sogar diejenigen, die noch halbherzig waren, die ihr Leben noch nicht aufgeräumt hatten, plötzlich in ihrem Bücherschrank nachguckten, was da drinne ist, ob das mit Jesus Christus vereinbar ist. Und sie merkten, da ist vieles dabei, was nicht stimmt. Und sie brachten ihre Zauberbücher, Horoskopbücher, sie brachten die Bücher, die sie benutzt haben, um Krankheiten zu heilen an anderen und an sich selbst. Und sie brachten einen großen Berg zusammen und verbrannten diese Bücher. Denn sie wollten nichts mehr zu tun haben mit dem Geist des Satans, mit dem Geist dieser Welt, sondern mit dem Geist Gottes wollten sie allein leben, mit Jesus Christus. Eine gewaltige Erweckung und gewaltiger Aufbruch ist dort geschehen. Und Gott bekannte sich zu diesem Aufbruch in der Weise, dass sogar mit einfachen Hilfsmitteln der Glaube bestätigt worden ist. Der Apostel war nicht da und da waren Kranke und da haben sie die Schweißtücher von dem Apostel genommen und über die Kranken gehalten und sie wurden gesund. Weil Gott sagt, jetzt seid ihr auf dem richtigen Weg. Ich bestätige das damit. Und wir gehen jetzt voran im Glauben. Die Tür in Ephesus war für das Evangelium geöffnet. Deswegen lasen wir, als das alles geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem. Aber wenn er auch dort gewesen ist, noch diesen Auftrag anzunehmen, nach Rom zu gehen, denn Gott wollte ihn auch nach Rom schicken. Auch wenn die Umstände, die wir dann später lesen, schwierig waren, so sollte das doch das Ziel sein. Wo aber dieser geistliche Aufbruch stattfindet, und liebe Geschwister, das betrifft ja unser eigenes Leben. Wir merken das ja immer wieder, wenn wir Glaubensschritte tun, dann gibt es Schwierigkeiten um uns herum. Da ist es nicht denn eine heile Welt um uns herum, da gibt es plötzlich Gegenwind. Das merken wir immer wieder. Solange wir stille halten und ruhig sind, und so bleiben, wie wir sind, passiert gar nichts. Aber wenn wir im Glauben vorangehen und sagen, Jesus ist der Herr, dann rebelliert die Hölle. Und so war es auch in Ephesus, allerdings ohne bleibenden Erfolg. Ephesus war ja auf diesem siegreichen Weg des Evangeliums, Jesus Christus als den Heiland, den Herrn, den König aller Könige zu verkünden. Es ist genau das dort in Ephesus geschehen, was auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief ansprach, 1. Johannes 3, Vers 8, dass er sagt von dem Herrn, dazu ist er erschienen, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist also auch eine sehr wichtige Aussage für unsere Zeit. Wozu ist Jesus in unserem Herzen präsent und wir als Gläubige in dieser Welt? Dass er durch das Zeugnis, was wir weitergeben, die Werke des Teufels entlarvt und zerstört, zurückdrängt. Das ist natürlich dann auch eine persönliche Frage an mich. Dient mein Leben dazu in des Herrn Hand, dass das wirklich geschieht, dass die Mächte der Finsternis entlarvt werden? Und dass sie zurückgedrängt werden und nicht zum Zuge kommen. So soll es aber sein. In Ephesus fand es statt. Dies gilt also persönlich und auch für die satanische Bewegung. Das heißt also im eigenen, in dem einzelnen Leben sollen die Werke des Teufels zerstört werden und auch in der Bewegung des Satans. Es soll immer offenkundig werden. Offenkundig werden. Und die, die Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, die merken, wo der Satan sein Reich baut. Die kriegen das mit, die anderen kriegen das nicht mit. Aber wir kriegen das mit und können seinem Wesen ausweichen. Wir müssen nicht unterliegen, sondern wir können obsiegen. Und wir denken an diese Worte des Apostel Paulus, wenn er sagt, Gott sei Dank, dass wir alle Zeit Sieg haben in Jesus Christus. Ein gewaltiges Wort. Wir würden sagen, stimmt denn das? Wenn er das so gesagt hat durch den Heiligen Geist, dann stimmt das. Weil der Sieg immer auf der Seite Jesu ist. Niemals auf der Seite des Satans, wenn wir ihm nicht den Raum dafür geben. Jesus ist Sieger und er macht gerecht, er macht vollkommen. Wie steht es in Johannes 8, Vers 36? Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das heißt, da wird alles zerstört, was nicht zu dem Sohn gehört. Es wird entlarvt und es muss abgegeben werden, es muss zerstört werden. Das Leben verändert sich total bei einem Kind Gottes, total. Es ist ganz anders als zuvor. Es hat fast keine Ähnlichkeit mehr, nur noch, dass wir denselben Leib haben, aber auch der sieht dann plötzlich etwas anders aus als zuvor. Haben wir gerade gestern wieder erlebt mit einer Frau, die da eingeliefert war im Lazarus und hatte schon zwei Selbstmordversuche hinter sich. Eine ältere Frau, weil sie keinen Sinn im Leben fand, aber eigentlich eine Christin war, schon mit 10 Jahren sich bekehrt hat. Aber sie kam jetzt an eine Schwelle, wo alles immer dunkler wurde. Und dann sprachen wir miteinander. Sie war so verhärtet, sie konnte noch nicht mal mehr weinen. So schlimm war es. Und wir sprachen miteinander über den Heiland und über diese Erfahrung, die sie gemacht hat und so weiter. Plötzlich löste sich alles auf. Sie sagte, ich kann ja wieder weinen. Sie weinte. Und wir beteten. Und sie wollte eine Bibel wieder. Sie las dann darin. Und wir haben eine Rückmeldung bekommen, die Frau ist ganz verwandelt. Ja, ihr Gesicht und ihre Art ist verwandelt, obwohl sie noch denselben Körper hat. Wenn wir Kinder Gottes sind, gleichen wir nicht mehr dem Leben und der Art, die wir vorher hatten. Das Feuer des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes, war also in Ephesus angezündet worden und konnte nicht mehr gelöscht werden. Denn wo der Geist Gottes weht, da entsteht etwas ganz Kostbares, nämlich das, was die Menschen eigentlich suchen, Freiheit. Freiheit. Wo der Geist Gottes weht, ist Freiheit. Im persönlichen Leben, im Gemeindeleben, wenn der Geist Gottes weht, kann nichts diese Freiheit hindern. Menschen erkennen in diesem Zustand, dass sie keiner Knechtschaft mehr unterworfen sind. Sie sind nicht mehr den Menschen unterworfen. Sie sind nicht mehr der Regierung unterworfen. Sie sind überhaupt niemand unterworfen, sondern sie leben mittendrin unter den Menschen, auch unter einer jeweiligen Regierung und sind frei. Sie sind frei dabei. Sie brauchen sich auch nicht mehr aufregen über das, was um sie herum geschieht, sondern sie dürfen anbieten, dass sie das andere auch diese Freiheit erleben. Das ist was ganz Kostbares. Früher war man ja immer einer, der alles korrigieren wollte. Das ist falsch, jenes ist falsch, nur ich bin ja richtig, ja und so weiter. Das braucht man plötzlich nicht mehr, weil man frei ist. Man muss sich nicht mehr rechtfertigen, man muss sich nicht mehr in ein gutes Licht stellen wollen, sondern wir sind jetzt solche, die etwas anzubieten haben und einladen. Das macht die Freiheit. Im 2. Korintherbrief hat Paulus auch geschrieben, im 3. Kapitel, Vers 17 und 18, der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Das ist das neue Leben. Und das war in Ephesus angezündet. Und dieses konnte jetzt auch der Widersacher nicht niederschlagen, obwohl er es versuchte. Paulus konnte, nachdem das geschehen war in Ephesus, weiterziehen. In diesem Bewusstsein, Gott ist hier gegenwärtig. Er führt sein Werk weiter. Er konnte weiterziehen und das gesetzte Ziel für sein Leben ansteuern. Er wollte also noch einmal nach Jerusalem, haben wir gelesen, aber er sagt, danach muss ich Rom sehen. Danach muss ich noch nach Rom, dem Sitz, dem Hauptsitz der damaligen weltlichen Herrschaft. Ich muss in das Zentrum. Ich muss dahin, wo der Kaiser sitzt. Denn die ganze Welt soll erfahren, dass Jesus Christus der von Gott eingesetzte ewige König ist. Er ist der König aller Könige. Sein Reich ist unzerbrüchlich. Denn alle Knie sollen sich einst beugen, alle Zungen sollen bekennen, dass er der Herr ist. Darum wurde Paulus nochmal zum Zentrum der Weltmacht geschickt. Wenn wir das in Philipperbrief lesen, das ist ja auch ein Brief des Apostel Paulus, da betont er genau diese Auswirkung, die geschehen sollte unter der Herrschaft in dieser Welt. Auch sie sollen erkennen, dass ein König über ihnen ist, dem sie verpflichtet sein werden und sein müssen. Da heißt es hier in Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn, Jesus, auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist nicht nur der Erlöser, sondern er ist Herr. Und Herr heißt, er hat das Sagen. Ich habe nicht das Sagen. Der Herr hat das Sagen. Er ist mein Erlöser, bin ich dankbar. Aber er ist auch mein Herr. Deswegen hat dieser Apostel Paulus, der vorher Saulus hieß, gesagt vor Damaskus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Plötzlich hat er gemerkt, da ist ein Herr über ihn. Er muss das nicht mehr bestimmen wollen, was dran ist. Und er darf es auch nicht bestimmen, sondern dieser Herr. Ja, alle müssen bekennen, dass er Herr ist, dass er das Sagen hat. Und darum sollte Paulus auch noch nach Rom. Es ist wunderbar zu sehen, wie klar, eindeutig und gewiss die Führungen und Tätigkeiten im Reiche Christi sind. Alles ist so klar, alles ist so geradlinig, alles ist so von Gott wunderbar gefügt. Da gibt es gar keine Missverständnisse bei ihm, bei uns sind schon, weil wir nicht immer drauf achten, was Gott tut, sondern wir versuchen noch selber irgendetwas zu regeln. Aber bei ihm ist alles so klar, alles so unkompliziert. Paulus kannte auch dadurch durch den Heiligen Geist seinen klaren Auftragsweg. Ich will jetzt noch und ich muss noch Mazedonien, Achaia, Jerusalem und dann nach Rom. Klarer Auftragsweg. Auch wir sollen den Weg mit dem Herrn durch diese Zeit in unserem Leben wissen. Wir sollen nicht einfach so dahin schwimmen. Das ist ja unsicher, das ist ja gar nicht erfreulich, wenn wir so ungewiss in dieser Zeit leben. Wir sollen für unser Leben, wenn vielleicht auch nicht alles, aber Gewissheiten haben. Und das sagt ja auch der Hebräerbrief. Er spricht ja davon, und wenn es davon gesprochen wird, muss es ja auch möglich sein. In Hebräer 12, Vers 12, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte. Also muss ich doch den sicheren Schritt tun können und wissen, wohin ich diesen Schritt tue. Macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Dass er genau diesen konkreten Weg, den Gott Tag für Tag dem Einzelnen zeigt, auch geht. Herr, du bist mein Herr, was soll ich tun? Gewisse Tritte, nicht mal gucken, mal sehen, sondern gewisse Tritte. Und die gewissen Tritte bedeuten auch in Vers 14 weiter, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Gewisse Tritte. Warum? Geht es darum, dass ich unbedingt mit jedem gut auskommen muss? Ich kann nicht mit jedem gut auskommen, wenn der andere das nicht will. Aber mein Herz soll frei bleiben. Wenn ich dem Frieden nachjage gegen jedermann, bin ich ein freier Mensch. Es belastet mich dann nichts. Darum geht es. Wir sollen frei bleiben. Gewisse Tritte tun durch diese Zeit. Auf die Hände des Herrn achten, was er tut, und im Gebet vor ihm stehen. Paulus sagt ja auch in 1. Timotheus 2, Vers 8, hebt heilige Hände auf zum Gebet. Um gehorsam auf diesem Weg gehen zu können, den er euch zeigt, damit ihr nicht in der Trägheit des Weltgeistes mitschwimmt und verarbeitet werdet. Frieden im Herzen und mit jedermann, sowie Heiligung, das heißt in der Gegenwart Gottes leben, das sind die Merkmale eines erwecklichen Lebens mit Jesus Christus. Und so sandte, in der Gewissheit vom Herrn weitergeführt zu werden, auch Paulus, Timotheus und Erastus schon voraus nach Mazedonien, wo er nochmal hinkommen wollte, und dann nach Achaia bis nach Jerusalem. Ein zweites: Satan kämpft immer um seine Territorien, die er hatte in meinem persönlichen Leben, aber auch die er in der Welt hatte. Er will uns immer wieder an den Punkt zurückführen, wo er uns schon mal hatte. Er möchte das wieder aufleben lassen, was er mal unter seiner Regie ausführen konnte. Wo der Geist Gottes arbeitet und wirkt, macht sich der Geist des Satans auf, um dagegen zu stehen. Darum Geist gegen Geist. Satans Geist gegen das Evangelium. Deswegen muss man das Evangelium irgendwie verfälschen. Wie viel Mühe gibt sich der Satan, das zu tun? Er findet auch immer wieder Werkzeuge, die das machen. Aber das ist nur, weil er gegen die Wahrheit streiten will. Und so also auch hier in Ephesus. Die Herzen vieler Menschen in Ephesus hatte der Satan verloren. Doch wollte er den Ort und seine Scheinheiligtümer nicht aufgeben. Diana der Epheser, der Tempel der Diana, das ist der römische Name für diese Fruchtbarkeitsgöttin. Griechisch ist es die Artemis gewesen. Sie war ja bekannt unter diesen heidnischen Leuten als die Mondgöttin und die Feldgöttin, die Göttin der Fruchtbarkeit. Er wollte, der Satan, dieses Hoheitsgebiet, was er mit dieser Scheinheiligkeit eingenommen hat, nicht abgeben. Ein Bild der Diana, das angeblich auf wunderbare Weise, so heißt es, hier vom Himmel gefallen sei, wurde in dem dortigen Tempel verehrt. Wir können da ja auch eine Parallele in der heutigen falschen Marienverehrungen sehen, wo man Maria ja auch als Himmelskönigin darstellt, die auch gleicherweise die Mondgöttin ist. So bezeichnet man das, weil ja in der Offenbarung 12, Vers 1 steht, der Mond ist unter ihren Füßen. Ja, sie herrscht dann über den Mond. Ja, das ist die moderne Diana. Ja, die Diana der Epheser. So wiegelte Satan die Götzendiener zu einem Aufruhr gegen den Apostel und die gläubige Gemeinde auf. Demetrius, er war ja Goldschmied und Silberschmied, er schürte als ein Werkzeug des Satans. Wir müssen immer wieder sehen, das sind nicht die Menschen. Das ist der Geist des Satans, der diese bewegt, auch in unserer heutigen Zeit. Es sind nie die Menschen, die gegen das Evangelium stehen. Denn sie sind von Natur aus eigentlich aufrichtig gemacht, steht in der Schrift. Gott hat die Menschen aufrichtig gemacht. Aber der Satan hat sie in den Griff gekriegt und flüstert ihnen vieles ein, wo sie Ja zu sagen, ohne zu wissen, was das ist. Und hier ist es auch der Satan gewesen, der Demetrius zu einem Werkzeug machte, um Hass gegen die Christen, sprich gegen das Evangelium, zu schüren. Unter dem Vorwand, dass er, der Demetrius, die Präsenz des Glaubens verteidigen wollte, gab er ihnen zu verstehen, dass ihr Gewerbe an Umsatz verlieren würde, wenn man das weiter zulässt, wenn sich die Epheser weiterhin bekehren zu dem Gott Israels in Jesus Christus. Es entstand also ein riesiger Aufruhr, während diesem ständig dieser Name der Götten angerufen worden ist. Und wir haben gelesen, sehr lautstark ging es dort zu, Lautstärke und Rottengeist will man immer zusammenbinden und dadurch beweisen, durch Lautstärke und Zusammenbindung, dass das, was sie sagen, richtig ist. Diana, der Epheser, sollte größere Vollmacht haben als Jesus Christus, als das Evangelium. Von dem Herrn Jesus lesen wir genau das Gegenteil, und zwar in Jesaja 42, Vers 2, er wird nicht schreien, er wird nicht rufen auf der Gasse. Die Wahrheit verkündigt sich immer im Wesen der Lauterkeit und der Ruhe. Wir könnten auch sagen, nur faule Ware muss man laut anpreisen, die man schnell loswerden will. Da schreit man besonders laut. Nicht? Und das kann man dann hören, die Leute, die Irrlehrer, die besonders laut schreien, das bieten nur faule Waren an. Und so schrien die in Ephesus auch sehr laut und lange, weil sie in Wahrheit Schlechtes anzubieten hatten. Jesus Christus drängt doch niemand das Leben in Ewigkeit auf. Er bietet es nur an. Das ist ganz umgekehrt. Da wird keiner runtergeschrien, er hat was anzunehmen. Du hast das zu tun. Nein, ganz im Gegenteil. Du kannst bleiben, wo du bist. Aber wenn du nicht dort bleiben willst, kannst du kommen. Das ist Gottes Stimme. Er lädt nur ein. Er lädt nur ein. Jesus Christus bedrängt niemand, dass er das ewige Leben aufnehmen soll. Er sagt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will? Ja, wenn du willst, kannst du es tun. Offenbarung 22, Vers 17 oder in Johannes 7, nicht bei diesem wunderbaren Laubhüttenfest. Am letzten Tag, der herrlichste war, da trat Jesus auf und sagte dann, ja, wer will, der komme doch zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Vers 37 und 38. Wen da dürstet, hast du Durst? Ja, dann komm zu mir und trinke. Da heißt es nicht, du hast Durst, du musst trinken. Versteht ihr? Das sind immer Irrlehrer, die so reden. Wen da dürstet, wenn du es verlangen hast, was zu trinken, dann komm. Das ist die Einladung Jesu. Denn wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Liebe Gottes. Und noch ein Punkt, auch in diesem Abschnitt. Judenhass ist Gotteshass. Ja, das haben wir auch hier wieder in dem Abschnitt. Wer Juden hasst, hasst Gott. Wenn er noch so fromm redet, er hasst Gott. Denn weil er Gottes Werk und das Volk, was Gott sich als Diener erwählt hat, ablehnt. Er lehnt Gottes Werk ab. Er lehnt Gottes Arbeit ab. Darum steht auch im Propheten Sacharja 2, Vers 12, wer diesen seinen Diener Israel antastet, der tastet seinen Augapfel an. Wir können das ja mal probieren, dem anderen mal ins Auge zu stechen. No, der wird uns eine runterhauen, ja? Weil es nämlich so schmerzhaft ist. Ja? Gott sagt, nein, ich hüte meinen Diener, den ich selber gerufen habe, wie meinen Augapfel, denn ich will ihn einsetzen. Nachdem ja Gaius und Aristarchus, begleitet von Paulus, vor die Obrigkeit der Stadt gezerrt worden waren, haben wir gelesen, und Paulus dann auch unter die Leute gehen wollte um sie zu beruhigen oder ihnen zu sagen, dass das Evangelium jetzt gar nicht sie gegen sie streiten will, in der Weise, dass er aggressiv sein will, sondern nur als Angebot dasteht. Aber die Begleiter ließen das nicht zu, dass Paulus unter die Leute ging. Da trat ein Goldschmied auf, Alexander, um Stellung zu diesem Konflikt zu beziehen. Auf der einen Seite wollte er nicht den einen Gott seiner Väter verleugnen, denn wir haben ja dann gelesen, plötzlich kam heraus, er ist Jude. Er glaubte an den Gott Abrahams. Aber auf der anderen Seite hatte er auch den Gewinn im Sinn als Goldschmied. Und er war dann egal, was man da schmiedete, Hauptsache man kriegte Geld dafür. Ne? Beides. Es ist aber gefährlich, und das können wir an dieser Stelle auch sagen, auf beiden Seiten zu hinken. Auf der einen Seite glaubte er an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, auf der anderen Seite diente er den Heiden und machte Götzenbilder. Wie lesen wir das auch schon im Alten Testament? Gott sagt zu Elia, ruf mal das Volk zusammen am Karmel und sag ihnen mal ganz deutlich, so geht das nicht. Hinkt nicht auf beiden Seiten. Entweder ist Gott Gott oder Baal ist Gott. Ihr müsst euch entscheiden. Es geht nicht, dass ihr beides macht. Und das ist ja der Aufruf auch an uns, dass wir in entschiedener Weise Jesus allein folgen. Entweder ist Jesus der Herr oder er ist es nicht. Ist er der Herr, dann hat er das Sagen. Ist er es nicht, brauchen wir nicht auf ihn zu hören. Darum sagt Paulus ja dann auch in 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, nicht? Aber hier, dieser Alexander, der kriegte das einfach nicht fertig. Er sah auf der einen Seite den Gewinn, kann man gut Geld verdienen, nein? Und auf der anderen Seite wollte er doch auch an den Gott Abrahams festhalten. Er gehörte ja zu den Juden, die besonders dann dadurch, durch die Halbherzigkeit, besonders dem Evangelium widerstanden. Jemand, der halbherzig ist, der ist immer kämpferisch. Immer kämpferisch. Und darum schrieb ja Paulus an Timotheus später und sagt, also sieh dich vor dem. Denn der ist militant, weil er seine Halbherzigkeit, so will ich das mal formulieren, verteidigen möchte. Wenn man dem ich jetzt sagt, schau mal, du begehst ja Götzendienst, wenn du diesen Tempelchen und Bilder dort machst für die Diana und du willst Jude sein und willst Gott dienen, dann wird er aggressiv. Dann haut er um sich. Und so heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 20, vorher schon in Vers 19, einige haben den Glauben verlassen und haben Schiffbruch daran erlitten. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Und in 2. Timotheus 4, Vers 14 schreibt er auch an Timotheus, jetzt nochmal rückblickend darauf, Alexander, der Schmied, der hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Wiewohl er sein Handwerk für die Diana gegen die Christen verteidigen wollte, dieser Alexander, reizte sein Auftreten die Epheser noch mehr und veranlasste sie bei 2 Stunden mit großer Lautstärke den Namen der Göttin anzurufen. Denn als sie merkten, der ist ja Jude, da schrien sie noch mehr. Das heißt also eine Vereinigung gegen das Evangelium, gegen Christus und gegen die Juden. Das hat ihm gar nicht geholfen, dass er Jude war, dass er sich versteckt und hat dort mitgeschmiedet am weltlichen Werk. Jetzt plötzlich war er auch auf der Seite derer, die abgelehnt wurden. An dieser Stelle kommt zum Tragen dass in entscheidenden Situationen die Halbherzigen immer ausgestoßen werden und dass der Hass gegen Gott auch das Judentum vernichten will. Das gehört immer zum, alles, was zu Gott gehört, will der Satan zunichte machen. Dass diese Massensuggestion in Ephesus führte also nicht nur zur Ablehnung des Evangeliums der Christen, sondern dann auch der Juden. Und das haben wir in der Vergangenheit in Deutschland auch gehabt. Diese Massensuggestion richtete sich ja nicht nur gegen die entschiedenen Christen, sondern auch sonderlich gegen die Juden. Christen und Juden sind verhasst in der Hölle, verhasst vom Satan. Der Kampf gegen Gott ist ein bleibender Kampf des Satans in dieser Welt bis zum Ende. Auch heute kämpft er gegen die Gläubigen, gegen die Christen, gegen die Juden, auf allen Ebenen. Und darum sind wir aufgefordert, auch im Lichte dieses Wortes wachsam zu sein, entschieden zu bleiben auf der Seite des Erlösers und des Herrn, der Jesus Christus heißt. Der Satan wird bis zuletzt den Kampf um die Menschen und die Gebiete, um die Macht und um göttliche Ehren kämpfen. Er wird dazu alle Menschen, die sich nicht auf die Seite Jesu ziehen lassen, in seine Dienste stellen. In seine Dienste stellen, ja? Bis zu dem Tag, wo er vernichtet wird. Wir sehen ja zum Beispiel am Ende der Zeiten in Offenbarung 16, 13, 14, er bringt alles auf gegen das Kommen Jesu, gegen Gott. Er sammelt sie von allen Enden der Erde, alle, die nicht entschieden sind auf der Seite Jesu, sammelt er zusammen und bringt sie auf gegen Gott. Er verführt sie, die Nationen und die Einzelnen, da mit dieser Prämisse, du kannst gegen Gott streiten. Du kannst Gott aus dem Mittel schieben. Aber wie er bei dieser Schlacht von Harmageddon nicht gewinnen wird, so konnte es auch zu Ephesus nicht geschehen. Er konnte nicht gewinnen. Das Evangelium breitete sich aus. Wir haben den Brief an die Epheser, wir haben sogar noch die mahnenden Worte Jesu an diese Gemeinde, die dort in den Werken erzeigte, dass Jesus Gott ist. Der Kanzler von Ephesus, er trat auf, nahm sich durch Gottes Gnade des Aufruhrs nicht an, also er stellte sich nicht, weil Gott das nicht wollte, auf die Seite derer, die aufrührisch waren. Er musste sagen, das ist falsch, damit das Evangelium sich weiter ausbreiten konnte. So konnte sich also die Gemeinde bauen zum Lobe des Herrn, der das Feuer in Ephesus angezündet hat. Auch hier sehen wir in Ephesus, Hochmut kommt vor dem Fall. Alles, was sich aufbäumte gegen das Evangelium, musste zu Schanden werden. Und so lesen wir ja auch von dem Schicksal des Satans schon in Jesaja 14, dass es besiegelt ist und er mit seinem Hochmut, den er auch in den Seinen, die ihm folgen, schürt, nicht zu einem glücklichen Ziel kommt. Hier steht geschrieben, wie bist du doch vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fährst du, zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich ansehen und sagen, ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Ist das der? Der ist zu Schanden geworden, denn Jesus bleibt Sieger in meinem, in unserem Leben, so wir bei ihm bleiben. Er bleibt Sieger. Deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten in dieser Welt. Wir lesen ja auch in Matthäus 8 und an anderen Stellen, er ist der Herr über alle Elemente. Schweig und verstumme. Da muss es schweigen und verstummen. Wir brauchen uns nicht gängeln lassen. Wenn wir nur einseitig bleiben bei Jesus und das Feuer seines Geistes unser Leben durchzieht. Geist gegen Geist. Soweit zu diesem Textabschnitt.